mehrere Aussagen. Martha wuselt in der Küche und im Orient ist es bis heute Pflicht, absolute Pflicht. Gastfreundschaft wird ganz hoch gehalten und wenn Gäste kommen, wird alles auf den Tisch gestellt, was das Haus hergibt. Und das ist mit sehr viel Arbeit verbunden und das macht Martha und das ist auch gut so. Und das ist üblich, wie gesagt, bis heute. Und die Schwester Maria ist faul, sie sitzt da, macht nichts. Maria sitzt Jesu zu Füßen, Jesus redet. Und diese Worte, die Jesus redet, sind Worte des Evangeliums, eine gute Nachricht, eine Botschaft. Sie lauscht diesen Worten. Ist das Faulheit oder macht sie gerade das Richtige? Jesus sagt, nicht, dass Martha das Falsche macht, aber Jesus sagt, die Maria hat den besseren Teil erwählt. Maria lauscht jetzt seinen Worten und das ist der bessere Teil. Das ist ein Teil, den sie jetzt erwirbt, der reicht bis in die Ewigkeit. Und jetzt ist die Frage, was ist das denn für ein Teil, was diese Maria da erwirbt, als Jesus bei ihnen war? Und wir merken und spüren quasi, hier steckt viel, viel mehr hinter, als wir das vielleicht am Anfang übersehen haben. Und jetzt versuchen wir, und das ist eigentlich Pflicht eines Predigers, sich nicht nur diese Bibelstelle vorzunehmen, sondern die Kontexte dazu zu studieren. Also alles in der Bibel zu suchen, was zu dieser Gelegenheit mit beschrieben wird. Also auch andere Dinge, die aber zu dieser Szene gehören, mit zu erforschen, zu ergründen und zu suchen. Und wenn man sich auf die Suche macht in der Bibel nach Kontexten zu diesem Text, dann findet man ganz schnell das Johannesevangelium, das 11. Kapitel. Und dieses 11. Kapitel des Johannesevangeliums ist das ganze Kapitel, ist beschrieben von dem Sterben und der Auferweckung des Lazarus. Und jetzt wird die Sache spannend. Wenn wir dieses Kapitel mal genau studieren, dann spüren die, welcher gewaltige Hintergrund in diesem Haus von Martha und Maria herrschte. Es waren drei Geschwister, Lazarus, Martha und Maria. Und diese drei Geschwister waren etwas außergewöhnlich Besonderes. Untereinander und auch ihr Verhältnis zu Jesus war außergewöhnlich. Und das geht aus vielen Stellen der Bibel hervor. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass diese drei ein Verhältnis zu Jesus hatten wie kein anderer, abgesehen von den Jüngern. Es war eine liebevolle, enge, starke, emotionale Verbindung von Jesus und diesen drei Geschwistern. Sie tauchen mehrfach auf. Einmal auch, wo Maria mit dem teuersten Öl, das es gab, die Füße Jesu wäscht und ihre Haare damit trocknet. Das war nur eine von diesen Dingen. Diese drei Geschwister lebten in Bethanien. Bethanien ist ein Dorf in der Nähe von Jerusalem, ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und an diesem Ort ist Jesus öfter gewesen, in diesem Ort von Bethanien. Jesus und sein Jünger waren wie immer auf der Reise und sie waren nicht in Bethanien, etwas weiter weg. Und Jesus und seine Jünger bekommen die Nachricht, Lazarus, der, den du so sehr liebst, der ist krank. Diese Nachricht bekommen Jesus und seine Jünger. Und nach einiger Zeit sagt Jesus seinen Jüngern, Lazarus ist eingeschlafen. Die Jünger reagieren darauf und sagen, und Jesus sagt, er ist eingeschlafen und ich werde hingehen und ihn aufwecken. Und dann sagten die Jünger, ja, der Schlaf ist manchmal sehr heilsam und dann werden wir hingehen und diesen Lazarus aufwecken. Heilsamer Schlaf kennen wir auch. Dann merkt Jesus, dass seine Jünger ihn nicht verstanden haben. Jesus wird deutlicher und sagt, Lazarus ist gestorben. Die Jünger begreifen immer noch nicht ganz. Und ich werde hingehen und ihn aufwecken, damit der Sohn Gottes verherrlicht werde auf dieser Welt. Und jetzt kommen so viele Fragezeichen auf, die eigentlich schon zunächst mal ungelöst bleiben, besonders auch für die Jünger. Jetzt wird die Szene aber sehr spannend. Sie sind noch außerhalb von Bethanien und Jesus sagt, dass sie hingehen werden und fügt noch dabei, ich bin froh, sagt er, dass ich nicht in Bethanien bin, sondern weiter weg, sodass die Menschen auch sicher sind, dass Lazarus auch wirklich tot ist. Und nicht nur scheintot oder ein bisschen tot, gibt es ja wohl auch. Ich bin froh, dass ich hier bin. Und wir werden noch 2 Tage hierbleiben, damit auch sicher ist für jeden, dass er wirklich tot ist. Sie blieben an dem Ort. Und dann kommt eine nächste Überraschung. Die Jünger beraten sich und Jesus sagt, wir werden nach Bethanien gehen. Und die Jünger beraten sich, da wird namentlich Thomas genannt. Und Thomas sagt seinen Jüngern, unterhalten sich und sagt, dann lasst uns mit Jesus mitgehen, damit wir mit ihm sterben, mit Jesus sterben. Fragezeichen. Lasst uns nach Bethanien gehen, damit wir mit Jesus sterben. Das wirft ganz viele Fragen. Wieso eine solche Argumentation zu diesem Zeitpunkt? Bethanien, das kleine Dorf, der kleine Ort nahe Jerusalem, war sehr jüdisch geprägt. Und viele Juden, nicht alle, viele Juden und besonders viele Schriftgelehrte und hohe Priester hatten sich mit Jesus heftig angelegt. Ganz heftig angelegt. Warum war diese Auseinandersetzung Jesu mit diesen verantwortlichen Menschen des Gottesvolkes so heftig? Er hat sie sehr scharf attackiert. Keinen hat er so scharf attackiert wie diese Schriftgelehrten, die meisten, und diese Pharisäer der sogenannten Religionspolizei. Da müssen wir in den Hintergrund gehen. Jesus war Gottes Sohn und war ganz Mensch. Gott hatte sein auserwähltes Volk auserwählt, um mit diesem Volk eine Liebesbeziehung zu pflegen. Und eine sehr intensive Liebesbeziehung zu pflegen. Und diese Verantwortlichen hatten in den Jahrhunderten ihrer Entwicklung, sind dazu übergegangen und haben aus dieser tiefen Liebesbeziehung Gottes zu seinem Volk eine kalte religiöse Zweckgemeinschaft gemacht. Und eine kalte religiöse Zweckgemeinschaft, das ist die gleiche Ebene, wie die Nationen ihre Götter anbeten. Und das sah Jesus. Und er wird wütend und er ist immer wieder mit kollidiert und hat denen das auf den Kopf zugesagt. Was ihr macht, ist ein schwerer Verstoß gegen das erste Gebot. Und bei einer anderen Auseinandersetzung Jesu mit diesen Schriftgelehrten gibt es diese Diskussion und dann fragt Jesus den Schriftgelehrten ganz besonders, was steht denn im ersten Gebot, was liest du denn da? Und dann sagt dieser Schriftgelehrte, überliefert in Lukas 10, Vers 27, zum ersten Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit allem, was du hast. Und was tust du, Schriftgelehrter? Das Gegenteil. Eine Zweckgemeinschaft, eine Werkgerechtigkeit, das ist tödlich, das ist obertödlich. Das ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Und das sagt er ihnen auf den Kopf zu und sie kochen vor Wut. An vielen Stellen, und so kocht es auch in Bethanien, da sind jüdische Freunde, die sehr, sehr gut befreundet sind mit Martha, Maria und Lazarus, aber es sind auch Juden in der Gruppe und in der Gegend, die hassen ihn zutiefst. Und es wird aus den Texten deutlich, wenn der nochmal hier hinkommt, dann werden wir ihn töten. Und jetzt bekommt das Sinn, dass die Jünger sagen, lasst uns mit ihm nach Bethanien gehen, damit wir sterben. Nach 2 Tagen, irgendwo über irgendwelche Informationsquellen, hat Martha erfahren, dass Jesus nicht weit weg ist. Jesus ist irgendwo, aber nicht so weit weg von Bethanien. Und Martha bekommt das und sie schleicht sich weg. Und Martha geht und sucht Jesus. Martha, nicht Maria, Martha findet Jesus und aufgelöst in Tränen wirft sie sich vor ihm hin. Und sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Stellen wir uns diese Szene vor. Und Jesus gibt dann auf diese Aussage hin eine Antwort, die unser Universum völlig verändert hat. Aufgrund dieser Tatsache des Sterbens, des tatsächlichen Todes von Lazarus und des ganzen Trauerhauses, es war eine riesige Trauer, dieser Lazarus, so jung, so beliebt, und jetzt wird er so früh weggenommen. Jesus kommt mit einer Kernaussage, und diese Kernaussage durchleuchtet das ganze Universum. Er sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, sondern wird ewiglich leben. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben ewiglich. Glaubst du das? Diese Aussage, wir verstehen doch jetzt gar nichts mehr, oder? Lazarus ist doch tot. Martha schleicht sich nach Hause und heimlich. Es war eine gefährliche Ecke, eine lebensgefährliche Ecke. Und sagt es Maria. Maria schleicht sich weg und kommt auch Jesus entgegen, sucht Jesus auf, und es ist die gleiche Szene. Maria wirft sich zu den Füßen Jesu, die gleiche Aussage. Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre Lazarus nicht gestorben. Dann kommt der nächste Satz, den wir fast nicht einordnen können. In dieser Szene wird von Jesus berichtet, Jesus ist innerlich erschüttert und erzürnt. In dieser Situation, wo Jesus vorhergesagt hat, dass er diesen Lazarus von den Toten auferweckt werden wird, er ist dort erschüttert und erzürnt. Jesus war Gottes Sohn. Und er war ganz Mensch, aber eben auch Gottes Sohn, und hatte einen tiefen Blick in das Reich Gottes, das unsichtbar ist, und diesen Blick, den wir nicht haben. Und Jesus sah den Lazarus. Er sah diesen Lazarus in Abrahams Schoß mit seiner Seele und mit seinem Geist im tiefen Frieden Gottes. Lazarus war erlöst von seinem sündenbeladenen leiblichen Körper. Lazarus war frei. Dieser Körper wird keine Ewigkeit sehen. Er wird zu Staub zerfallen bei jedem. Das sah Jesus. Und Jesus hat ihn an seiner Hand mit durch das Todestal geführt. Ein mühseliger, qualvoller Weg durch dieses Todestal. Jesus sagt, dass er Lazarus auferwecken wird. Und er will jetzt zur Tat schreiten, und es kommt wieder ein Fragezeichen auf, ein zweites Fragezeichen kommt auf, wo Jesus wieder erzürnt ist. Das wird zweimal erwähnt, dass Jesus erzürnt ist. Jesus weiß und sieht die ganze Situation. Er hat den Auftrag, damit er seine Macht der Welt darstellen kann, dass er die Schlüssel des Lebens und des Todes in sich trägt, diesen Lazarus aufzuerwecken. Er hat also die Pflicht, diesen erlösten Lazarus wieder in seinen sterblichen Körper zurückzuholen und wieder als Mensch auf die Erde zu setzen. Mit dem Bewusstsein, dass er diesen Weg ein zweites Mal gehen werden muss mit Lazarus. Lazarus wird ein zweites Mal sterben müssen. Er war ja wieder Mensch und er war ja nicht im Himmel mehr. Und Jesus wird Lazarus ein zweites Mal an die Hand nehmen müssen und mit ihm diesen qualvollen und elendig leidvollen und langen Weg durch das Todestal gehen müssen, um ihn von seinem sterblichen, sündenbeladenen Körper zu befreien. Und tatsächlich, es ist so, auch wenn das alles unseren Verstand übersteigt, aber es ist tatsächlich so, dann geht Jesus zu dem Grab, das mit einem Stein verschlossen war. Lazarus war 4 Tage schon tot. Und befiehlt, das Grab zu öffnen. Und die Umherstehenden sagen, das wird Probleme geben. Leichengeruch ist unerträglich. Doch Jesus besteht darauf und das Grab wird geöffnet. Und dann passiert etwas. Jesus sagt nicht zuerst, Lazarus, komm heraus, sondern er sagt zuerst, wendet er seinen Blick nach oben zum Himmel und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und das ist der nächste Hammer. Er stellt ganz klar dar, Jesus, der Gottessohn, der wirklich Handelnde und der über allem stehen, ist Gott selbst. Gott ist der, der handelt und der alles befreit und alles in seinen Händen hält. An vielen Stellen sagt Jesus, an ganz vielen Stellen, ich bin gekommen, nicht meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das tut er hier. Und dann geht Jesus hin und laut und sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Und man musste ihm die Leinentücher abnehmen. Begreiflich? Lazarus war wieder da. Er war wieder gezwängt in seinen sünden, beladen menschlichen Körper. Die erste Befreiung war vorbei. Und vielleicht sehnte er sich nach der zweiten Befreiung. Es ist so, dass danach Lazarus ein sehr starker Zeuge dieser Botschaft wurde. Und viele Leute durch sein Zeugnis an Christus glaubten. So sehr, dass die Juden auch ihn steinigen wollten. Hass kommt wieder auf. Merken wir das? Da ist nicht Dankbarkeit und Erstaunen auf der einen Seite. Ja, viele Juden kamen zum Glauben. Aber dann steht am Ende dieser Szene, dass einige Juden auch zu den Pharisäern gingen und haben ihnen alles berichtet. Mit dem Hintergedanken, jetzt werden wir mal richtig dagegen vorgehen. Soweit diese Szene. Und wir merken, jetzt hat diese Szene, die wir am Anfang verlesen haben, einen völlig anderen Hintergrund. Und wer da leuchtet in der jetzt beschriebenen Szene, ist Martha. Die eigentlich in der ersten Szene, die ja nur in der Küche wuselt, unterarbeitet. Und jetzt taucht wieder die Frage auf, was ist denn mit dem besseren Teil, das Maria erwählt hat, als sie Jesus zu Füßen liegt in Bethanien und als Jesus da redet, da waren sie nicht alleine, da waren eine ganze Menge von Leuten drin, mit ziemlicher Sicherheit. Und Jesus sitzt da und redet zu den Menschen. Das ist Gottesdienst. Und wenn Gottesdienst ist, ist da einer, der predigt. Und wenn einer da im Gottesdienst predigt, gilt der Grundsatz, der Glaube kommt aus der Predigt. Diesen Grundsatz diesen biblischen Grundsatz beschreibt Paulus im Römerbrief so. Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkündigen, ohne dazu beauftragt zu sein? Gerade dies ist schon in der Heiligen Schrift vorhergesagt. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Aber nicht jeder hört auf diese rettende Botschaft. So klagt schon der Prophet Jesaja, Herr, wer glaubt schon unserer Botschaft? Doch es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das ist das Teil, was Maria mitnimmt bis in die Ewigkeit. Dabei ist der predigt und der hier steht, immer nur Botschafter. Ein Botschafter sagt, in einem fernen Land hat die Interessen seines Heimatlandes zu vertreten, nicht seine eigenen. Er sagt in dem fernen Land das, was sein Heimatland ihm vorgibt. Und das ist Predigt. Der Prediger ist immer Botschafter für die Worte Gottes, die im Hintergrund stehen. Er gibt Informationen von dem Land, wo er selbst auch zu Hause ist. Gottes Kind. Aber er gibt nicht seine eigene Meinung ab, sondern das, was ihm gesagt wird. Aber auch dazu müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, funktioniert das nicht. Eine der Rahmenbedingungen ist, dass der Prediger diesen Christus in sich trägt und damit den Geist Gottes. Ein weiteres ist, dass der Zuhörer diesen Christus in sich trägt und zuhört oder zumindest auf der Herzenssuche nach diesem Christus ist und zuhören will. Dann wird der Geist ihm das erschließen. Und das dritte ist, dass dieser Geist Gottes in dem Gottesdienst vorhanden sein muss, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Es gibt eine ganze Reihe von Gemeinden, da sind mächtige Leute drin. Und diese mächtigen Leute in den Gemeinden sagen, wo es lang geht. Bei diesen Gemeinden bleibt der Geist Gottes außen vor der Tür. Er drängt sich nicht auf. Er ist behutsam, er ist liebevoll, er ist fürsorglich. Er gibt den Menschen ganz vorsichtig eine gute Nachricht. Und wenn da andere sind und die sagen, wo es lang geht, hält er sich zurück. Nur so funktioniert das. Das dahin zu kommen ist mühevoll und mühselig. Aber es hat einen unermesslichen Wert. Dieser Glaubenszuwachs ist im Reich Gottes das, was wir brauchen. Wer im Reich Gottes arbeitet, muss arbeiten, aber er muss auch eine Pause einlegen und muss Stärkung zu sich nehmen. Und das tut er im Gottesdienst, indem er Glaubensstärkung zu sich nimmt. Stille werden vor Gott und aufnehmen. Zur Ruhe kommen, um dann wieder arbeiten zu können, wie Martha. Aber in dem Moment hat Maria das bessere Teil erwählt, weil da schöpft sie Kraft. Unendlich viel mehr Kraft, die Martha in der Küche niemals erwirtschaften kann. Und so kommt diese Botschaft bei den Menschen an. Der Geist Gottes ist der wirklich Handelnde. Zum Himmel schauen und sagen, danke, dass du mich erhört hast. Das ist der erste, wichtigste Schritt. Der wirklich Handelnde ist Gott. Und das tut er unbeschreiblich liebevoll. Und mit jedem Einzelnen auf unterschiedliche Art und Weise. So ist Gott zu seinen Menschen, die er unendlich liebt. Nicht nur sein Gottesvolk. Durch Christus gibt es eine neue Schöpfung. Er liebt alle Menschen, auch die Nationen. Er liebt sie, wie im ersten Gebot wir ihn auch lieben sollen und nicht religiös handeln. Und zum Schluss bleibt eins. Das, was am Ende der Bibel in der Offenbarung geschrieben ist, dieser Spruch gilt immer durch alle Zeiten hindurch, den auch der Seher Johannes geschrieben hat. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.